Wasserreiche Sterne sind ja wichtige kosmische Maschinen. Die sind überall für wichtig. Also wenn wir halt nicht die Entwicklung von wasserreichen Sternen verstehen, können wir quasi das ganze Universum nicht verstehen.
Listen Up, der Podcast der Uni Potsdam.
Heute, was uns das Leben eines Sterns über das Universum verrät. Mit Daniel Pauli.
Daniel Pauli ist Doktorand an der Universität Potsdam am Institut für Physik und Astronomie.
Dort forscht er zu massereichen Sternen in der kleinen Magellanschen Wolke.
Davon gibt es tatsächlich nicht ganz so viele, weil die kleine Magellanische Wolke halt klein ist im Gegensatz zu unserer eigenen Galaxie zum Beispiel. Und wir haben uns halt die heißesten und hellsten Sterne rausgesucht, weil massereiche Sterne, das ist Sterne, die mehr als 8-mal die Masse unserer Sonne haben. Und diese Sterne sind halt sehr heiß und sehr hell. Und weil die so heiß sind, haben die UV-Strahlung. Die UV-Strahlung kann von Eisenatomen oder anderen schweren Elementen absorbiert werden. Die nehmen dann die kinetische Energie auf und geben die halt an die anderen Partikel in diesem Wind weiter, also in der Atmosphäre weiter. Und dadurch wird die Atmosphäre beschleunigt und der Stern hat halt einen Wind.
Das Besondere an der kleinen Magellanschen Wolke ist, dass diese nur ein Fünftel der Metallizität, auch Metallhäufigkeit genannt, unserer Galaxie hat.
Das heißt, es gibt weniger schwere Elemente, die das von den Sternen abgestrahlte Licht aufnehmen können.
So entstehen vergleichsweise schwache stellare Winde. Stellare Winde spielen eine wichtige Rolle bei der Sternentwicklung.
Das ist jetzt nicht so ein Wind wie auf der Erde, der dann halt um den Stern drumherum geht, sondern der geht halt radial von dem Stern weg. Also die Materie wird vom Stern weg beschleunigt. Also der verliert halt Masse. Und wir wissen halt nicht, wie genau das jetzt mit diesem Eiseninhalt, also mit den schweren Elementen, skaliert. Und wir analysieren halt diese Sterne. Und wie viel Masse so ein Stern verliert während seiner Entwicklung, beeinflusst logischerweise auch seine Entwicklung. Also zum Beispiel ein Stern, der sehr, sehr massereich ist, kann fast 50% seiner Masse innerhalb seiner ganzen Entwicklung verlieren. Während ein Stern mit schwachem Wind nicht so viel verliert. Und das hat natürlich einen großen Einfluss darauf am Ende, wie der Stern sein Leben beenden wird.
Über die Hälfte aller massereichen Sterne kommen im Doppelpack, in sogenannten Doppelsternsystemen vor.
In einer aktuellen Veröffentlichung hat Daniel Pauli gemeinsam mit Matthew Rickard vom University College London jetzt ein außergewöhnliches Doppelsternsystem untersucht.
Und zwar befindet sich das in dem jungen Sternhaufen NGC 346. In diesem Sternhaufen gab es noch keine Supernova-Explosion, was ein Hinweis darauf ist, dass noch keiner von den massereichen Sternen gestorben ist. Dieses Cluster ist sehr jung. Und die Sterne, die wir darin beobachten, sind halt auch dementsprechend jung. Also die sind jung im astronomischen Sinne, heißt jetzt nicht 10 Jahre oder sowas, sondern eher so was unter 3 Millionen Jahren. Wobei halt so ein massereicher Stern einige Millionen Jahre lebt insgesamt. Dieses Doppelsternsystem, was wir jetzt gefunden haben, ist ein besonderes System, weil die Sterne gerade Masse untereinander austauschen.
Wenn ein Stern geboren wird, besteht er am Anfang zu 75% aus Wasserstoff, zu 25% aus Helium und in minimalen Anteilen aus schweren Metallen.
Und dann fängt er an, Wasserstoff im Kern zu fusionieren, zu Helium und so weiter. Aber wenn der Wasserstoff im Kern aufgebraucht ist, dann fängt der Stern halt erstmal an, Wasserstoff in der Hülle zu brennen. Und wenn er das tut, dann fängt der Stern an, sich auszudehnen. Und wenn jetzt der Stern alleine ist, dann bleibt das Material immer an dem Stern. Aber wenn ich jetzt einen zweiten Stern daneben setze, dann ist es irgendwann für die Materie energetisch einfacher, an den anderen Stern gravitativ gebunden zu werden. Und deswegen gibt es dann diesen Massentransfer, wo das Material von dem einen Stern auf den anderen transferiert wird.
Die Massentransferphase, in der der Stern einen Großteil seiner Masse verliert, ist extrem kurz. Zumindest auf die Lebenszeit eines Sterns bezogen.
Diese beträgt nämlich einige Millionen Jahre und die Massentransferphase nur knapp 100.000 Jahre. Also ein Wimpernschlag im Sternenleben.
Das heißt, so ein System zu finden ist halt sehr, sehr schwierig. Ja, ist ein bisschen die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Und wenn man Glück hat und durch einen Zufall sich dieses System anguckt, dann findet man das und muss es dann halt analysieren. Und man hat halt diese zwei Sterne und das Einzige, was wir halt sehen von diesen beiden Sternen, ist das Spektrum.
Die Analyse erfolgt durch das Licht der Sterne, also durch das beobachtete Spektrum.
Da das Doppelsternsystem allerdings sehr weit von der Erde entfernt ist, kommen nicht zwei voneinander getrennte Spektren, sondern ein gemeinsames bei uns an.
Also, in unserem Spektrum sehen wir beide Sterne. Und so ein Stern, der hat Absorptionslinien. Das passiert, wenn halt ein Photon emittiert wird und genau bei der richtigen Wellenlänge ist, dann kann es von einem Atom wieder absorbiert werden. Und dann wird es in eine zufällige andere Richtung gestreut. Das heißt, bei dieser Wellenlänge, wo wir jetzt hingucken, kann es sein, dass wenn das Photon absorbiert wird und in eine andere Richtung gestreut wird, dass die Intensität da niedriger wird. So, und das kann man dann sehen als sogenannte Absorptionslinie. Und wenn sich jetzt diese zwei Sterne umkreisen, dann bewegt sich ja ein Stern immer auf uns zu und der andere von uns weg. Und durch diese Bewegung zu uns hin und von uns weg und durch den Doppler-Effekt werden diese Absorptionslinien verschoben, sodass man halt sehen kann, dass eine Linie sich zum Beispiel aufspaltet oder dass man wirklich zwei getrennte Linien beobachtet. Und dadurch kann man halt messen, wie schnell sich diese Sterne halt bewegen. Und wenn ich jetzt die Keplerschen Gesetze benutze, dann kann ich aus diesen Radialgeschwindigkeiten herausfinden, wie schnell umkreisen sich diese Sterne, also welche Periode haben sie, wie weit sind diese Sterne auseinander, wie massereich sind diese Sterne und wie groß dürfen diese Sterne maximal sein, bis es halt für die Materie vom einen Stern energetischer ist, zum anderen Stern transferiert zu werden.
Die Absorptionslinien der beiden Sterne konnten identifiziert und mit detailliert berechneten Sterneatmosphärenmodellen verglichen werden.
Und dadurch konnten wir herausfinden, wie heiß ist der Stern, wie hell ist der Stern, wie groß ist der Stern, welche chemischen Elemente hat er, welche Massenverlustrate hat er und so weiter. Und wenn man jetzt beide Ergebnisse zusammenpackt, ja, also wie groß ist mein Stern, wie groß darf er sein, bis er Masse transferiert auf den anderen Stern, dann kann man sehr schön sehen, dass die Sterne genauso groß sind, wie sie gerade eben sein dürfen, um die Masse auf den anderen Stern zu transferieren.
Nach der Analyse besteht Daniel Paulis Arbeit darin, die beobachteten Daten zu interpretieren und so Rückschlüsse auf die bisherige, aktuelle und zukünftige Entwicklung der Sterne zu ziehen.
Dafür werden die Beobachtungen mit eigens berechneten Entwicklungsmodellen für Doppelsternsysteme abgeglichen.
Und dann haben wir halt gerechnet, wie sich diese beiden Sterne entwickeln und haben dann gesehen, dass wir tatsächlich die aktuellen beobachteten stellaren Parameter und auch die orbitalen Parameter nur erklären können mit einem Doppelsternsystem, wo die beiden Sterne gerade die Masse austauschen. Also das hat es einfach nochmal bestätigt.
Die nun bestätigte Hypothese, dass die beiden Sterne Masse austauschen, ermöglicht Vorhersagen über die weitere Entwicklung des Sternsystems.
Dabei lassen sich Prognosen über mehrere hunderttausend Jahre treffen.
Der Primärstern, der jetzt gerade Masse auf den anderen Sternen transferiert, der wird das noch eine Weile weiter so tun, bis halt die ganze wasserstoffreiche Hülle von ihm abgezogen wurde oder zumindest ein Großteil davon. Und dann bleibt nur noch ein Heliumkern übrig mit ein bisschen Wasserstoff an der Oberfläche. Und dieser Stern wird dann immer heißer werden. Zurzeit hat er sowas um die 40.000 Grad Celsius oder Kelvin. Das macht jetzt nicht so einen großen Unterschied. Und wenn er halt dieser Heliumstern wird, wird er um die 100.000 Kelvin haben. Also wird deutlich heißer werden. Und in dieser Phase wird er noch mehr Masse verlieren, weil er noch heißer ist, noch mehr UV-Strahlung, noch stärkerer Wind, so salopp gesagt. Und nach wenigen 100.000 Jahren, also das Heliumbrennen und alle weiteren Brennstufen sind ein Bruchteil von dem Leben eines Sterns, also weniger als 10%. Und am Ende wird er vielleicht als Supernova explodieren oder auch nicht. Vielleicht wird einfach dieser Stern direkt zu einem schwarzen Loch kollabieren. Und das ist das, was wir in unseren Modellen annehmen werden. Es gibt Beobachtungen, die das unterstützen, dass es Sterne in einem bestimmten Massenbereich gibt, die anstatt zu explodieren, einfach kollabieren, direkt in ein schwarzes Loch.
Der zweite Stern entwickelt sich parallel immer noch weiter,
bis er ebenfalls seinen Wasserstoff im Kern aufgebraucht hat und anfängt, sich auszudehnen.
Und dann ist es irgendwann für die Materie von dem Zweitstern energetisch einfacher, auf das schwarze Loch, also seinen neuen Begleiter, transferiert zu werden. Und dadurch verliert dieser Stern auch seine wasserstoffreiche Hülle und wird am Ende ein sehr ähnliches Schicksal haben wie sein Begleiter und wird auch zum schwarzen Loch kollabieren. Und dann habe ich am Ende nur noch zwei schwarze Löcher, die sich umkreisen.
Die beiden schwarzen Löcher senden Gravitationswellen aus und kommen sich langsam näher.
Gravitationswellen sind Wellen in der Raumzeit, die von beschleunigten Massen erzeugt werden.
Schon Albert Einstein hat in seiner Relativitätstheorie Gravitationswellen beschrieben. Gemessen werden konnten sie allerdings erstmals 2015.
Nach ein paar Milliarden Jahren kommen die sich dann irgendwann so nah, dass die beiden schwarzen Löcher kurz davor sind, zu verschmelzen, ja. Und wenn die kurz davor sind, sich zu verschmelzen, dann werden die Gravitationswellen so stark, dass wir sie auch auf der Erde irgendwann messen können. Und wenn sie dann verschmolzen sind, dann würde man eine Detektion sehen. So, und das ist jetzt halt interessant, weil unsere Vorhersage ist, dass es fast in einer Hubble-Zeit, also im Alter unseres Universums, passieren kann. Und bis jetzt hat man halt noch quasi gar kein System gefunden, was es machen kann, was aber die Beobachtungen, die wir mit diesen Gravitationswellendetektoren haben, bestätigen kann. Und die Annahme ist, dass man noch niedrigere Metallizitäten als die von der kleinen Magellanschen Wolke braucht, damit die schwarzen Löcher von Anfang an näher beieinander sind, dass die Zeit noch kürzer ist, bis sie sich halt verschmelzen.
Da die Massentransferphase von Doppelsternsystemen so kurz ist, ist sie ein relativ selten zu erforschendes Phänomen.
Also eine echte Entdeckung für den Nachwuchswissenschaftler.
Also am Anfang geht man ja immer so ein bisschen blind daran. Man weiß ja eigentlich quasi gar nichts. Vielleicht hat schon mal irgendwer diesen Stern analysiert. In diesem Fall war es tatsächlich nicht so. Also der Stern ist schon seit 1986 bekannt, dass es ein Doppelsternsystem ist. Aber bisher hat sich tatsächlich noch niemand getraut, den Stern zu analysieren mit Sternatmosphärenmodellen. Weil es halt so ein kompliziertes System ist. Man sieht halt klar den zweiten Komponenten. Und vor allem in den 80ern und 90ern war die Computerleistung noch nicht so hoch, wie sie jetzt ist. Deswegen hat man sich da eher mit Einzelsternsystemen befasst, weil die einfacher waren zu modellieren. Weil man muss ja gucken, so man rechnet ein Modell, man vergleicht es mit dem Spektrum, da sieht man, oh nee, das passt nicht. Ich muss irgendwas ändern. So. Und dann ändert man zum Beispiel die Temperatur, dann ändert sich das Spektrum am Ende und man muss halt immer weitermachen. Hat man jetzt immer einen zweiten Stern, ja, und dieser zweite Stern bewegt sich dann auch noch und der andere auch, macht das Ganze halt nochmal viel komplizierter, mehr als nur ein Faktor 2. Und für ein Doppelsternsystem braucht man natürlich auch noch mehrere Spektren, um halt zu beobachten, wie verschieben sich diese Sterne und so weiter. Wir sind halt ganz jungfräulich da drangegangen an dieses System. Wir wussten, dass es halt ein Doppelsternsystem ist und das waren alle Informationen, die wir hatten. Und da muss man halt gucken, wie bewegen sich diese Linien. Und das war eigentlich schon ziemlich cool. Also wir hatten zwischenzeitlich immer wieder Probleme und da muss man wieder ein bisschen zurückrudern und wieder ein bisschen Fortschritt zu machen. Aber wir haben es am Ende geschafft. Und wir sind ziemlich sicher, dass wir Punktlandung gemacht haben.
Die Veröffentlichung ist für Daniel Pauli ein wichtiger Bestandteil seiner Doktorarbeit. Auf die Erkenntnisse kann er nun aufbauen.
Wir haben tatsächlich noch einen Plan, was man noch mit diesem System machen kann. Und zwar, wenn man ein Doppelsternsystem hat, wo zwei Sterne voreinander entlang ziehen, dann kann man sehen, dass der Stern heller oder dunkler wird. Und das nennt man dann eine Lichtkurve, weil man guckt sich halt das an, wie hell ist der, und dann guckt man sich über den Zeitverlauf an, dann sieht man halt, dass der mal ab zu dunkler wird.
Während des Massetransfers sind Sterne tränenförmig verformt. Wenn die Sterne nun nebeneinander stehen, ist die Fläche größer und die Sterne sind dementsprechend heller.
Befinden die Sterne sich hintereinander oder in einer Linie, sind sie dunkler.
Und dadurch kann man auch Lichtkurvenveränderungen sehen. Und wir haben noch einen Plan, wo wir eine Lichtkurve von diesem Stern aufnehmen wollen, weil die existiert bisher noch nicht, um halt diese Fluktuation sehen zu können, um halt nochmal den letzten Ankerpunkt zu fixieren, damit alles wirklich in sich selbst schlüssig ist. In meiner Promotion beschäftige ich mich mit der Analyse von vielen massereichen Sternen in der kleinen Magellanschen Wolke. Ich habe über 30 Sterne, die ich analysiere. Und das ist natürlich jetzt nur ein System. Also wenn ich von Sternen rede, rede ich von Systemen, die ich analysiere. Ja, es kann ja sein, dass Doppelstern oder was auch immer, Dreifach- oder Sechsfach-Sternsystem sein kann. Gibt's auch, gibt's alles. Das wird aber auch eine Rolle damit spielen in der Endanalyse von meiner Doktorarbeit. Also es ist ein kleiner Schritt zwischendrin, aber trotzdem so wichtig, dass wir halt beschlossen haben, dass dieses eine System es verdient hat, ein eigenes Paper zu bekommen.
Listen Up, der Podcast der Uni Potsdam.
Produziert von Speak Low im Auftrag der Innovativen Hochschule Potsdam.